S-Town Tackle, der Podcast rund ums Angeln.
Hallo und herzlich willkommen zu S-Town Tackle, der Angel-Podcast. Wir sind in Folge 9.
Ja.
Wir sitzen endlich im Vereinsamt. Es ist Freitag. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen. Ich bin mega heiß auf die Folge. Wir haben die Routen sogar gerade scharf draußen. Also es ist wirklich nahezu ein Live-Podcast.
Nicht nur nahezu, es ist ein Live-Podcast. Wenn es hier piepst, dann gibt es hier gerade.
Ja, dann hört uns laufen. ja, wie immer, mein Name ist Andreas. Wir sitzen hier bei offenem Feuer und kühlen Getränken zusammen im Vereinsheim. Neben mir sitzt mein Podcast-Buddy, der Benedikt.
Hallöle.
Hi, Benedikt. Und wir haben es angekündigt, heute ist jemand zu Gast. Ich war mit ihm, ja, ich glaube, das ist schon 25 Jahre her, waren wir zusammen auf der weiterführenden Schule in Düren. Grüße gehen raus an den Bretzelweg. Keine Ahnung, was einer hört. Auf jeden Fall Shoutout. Wir waren zusammen dort in einer Stufe. Wir haben schon seit Jahren geschrieben, irgendwie, dass wir mal zusammen angeln, aber haben wir irgendwie nie geschafft und heute ist es soweit. Ich freue mich ganz herzlich, dass der Stefan heute da ist. Hi Stefan.
Hallo, hi Leute. Ja, erstmal vielen Dank an euch für die Einladung, heute hier angeln zu dürfen. Hat mich mega gefreut, dass es endlich geklappt hat. Ja, wie gesagt, mein Name ist Stefan Wirtz. Ja, 37 Jahre alt. Ja, quasi, ich arbeite in einem Krankenhaus bei mir in der Nähe, in Lendersdorf. Karpfenangeln mache ich jetzt so, das gezielte Angeln auf Karpfen seit ungefähr 12 Jahren jetzt. Und Sponsoring. Ich bin Teamangler für Dreambaits, das ist ein Köderhersteller aus Belgien, eine relativ große Firma. Und da bin ich jetzt auch schon seit 4 Jahren. Ja, genau, das so quasi zu meiner Person.
Ja, mega. Also wir sind ja quasi hier rangegangen, dass wir geschrieben haben hier, A, hast du Bock auf ein komplett fremdes Gewässer? B, haben wir Bock, mal irgendwie mal einen Profi da zu haben, der sich mal unser Gewässer mal anschaut und mal hier ein paar Tipps, Tricks raushauen. Ich muss sagen, wir haben die Montagen, die haben wir jetzt alle draußen liegen. Ne? Keine Ahnung, wir sind ja schon ein bisschen am Angeln. Ne? Ja. Zwei Läufe hatten wir schon, wir haben schon ein bisschen dran gefeilscht an der Empfehlung. Wir kommen zusammen an Fisch, ich glaube schon. Also heute, glaube ich, also liegt was in der Luft.
Ja, ich denke auch. Also die Wassertemperaturen sind ganz okay. Wir haben inzwischen ja Ende März, die Fische sind wach. Die müssen langsam anfangen zu fressen. Die Tage werden länger, die Sonne, die tut ihr ihres dabei, dass die Temperaturen nach oben gehen. Und ja, den Rest macht die Natur halt. Ne?
Ja. Wie war dein erster Eindruck hier, als du ans Gewässer gekommen bist?
Ja, ich bin ja Mittwoch schon mal nach hier gekommen. Also wir haben uns ja Mittwoch getroffen, weil ich das Gewässer halt noch gar nicht kannte und mir das eben mal angucken wollte und auch eventuell mal eine Stelle vorbereiten wollte. Und ich war zuerst alleine hier, weil ich viel früher da war als Andi. Weil er halt länger arbeiten muss oder beziehungsweise später einfach hier ist. Und ja, ich war schockverliebt, ne? Also kommt dann hier so ein Ding dran. Ich hatte das Teil auch gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, ich komme ja hier aus der Ecke und ich hatte dieses Gewässer hier überhaupt nicht auf dem Schirm, weil es einfach so klein ist, dass das nirgendwo auftaucht, ne?
Und
dann bin ich halt hier ein bisschen rumgelaufen mit der Markerroute, habe mir einen groben Eindruck gemacht und es ist einfach mega idyllisch hier, mega schön und auch ein total spannendes Ding.
Ja, das freut mich zu hören. Also hier unser kleiner Tümpel hier ist wirklich klein. Ich habe jetzt keine Ahnung von irgendwie Quadratmetern oder irgendwie sowas. Aber unser Teich hier gliedert sich in zwei Seen und Andi und ich und der Rest vom Eastern Tackle Team, wir feiern es halt auch. Und das ist sehr schön zu hören, dass auch Externe sagen.
Ja, das ist eine kleine Perle, ne?
Ja, das hoffen wir doch.
Auf jeden Fall.
Ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Stefan, ich hatte mit dem Paul, der vor ein paar Folgen da war, das war unser Raubfisch-Profi, der da war, mit dem habe ich angefangen und habe so eine Schnellfragerunde quasi auf Raubfisch gemacht.
Oh wei.
Ich würde mit dir gerne dasselbe machen. Also das sind 12 Entweder-Oder-Fragen, die ich mir mal rausgeschrieben habe. Und ich würde die quasi gerne stellen und du haust einfach direkt aus der Pistole raus, was da deine Vorlieben sind und dann schauen wir mal, was rauskommt.
Na, hau rein. Gibt kein richtig oder falsch, nur dazu. Ja, einfach das,
entweder oder.
Wenn du Gott spielen könntest und dir alles aussuchen kannst.
Alles klar.
Genau. Ne? Ja. Super, dann hauen wir mal rein. Sommer oder Winter?
Sommer.
Tag oder Nacht?
Tag.
Grund oder Oberfläche?
Grund.
Futter oder Partikel?
Futter.
Naturköder oder Boilie?
Boilie.
See oder Fluss?
See.
Mono oder Geflecht?
Mono.
Knicklicht oder Glocke?
Glocke.
Pose, Bissanzeiger?
Bissanzeiger.
Bankstick oder Rodpod?
Bankstick.
Großfisch oder auf Frequenz?
Großfisch.
Catch and Release oder Kochtopf?
Catch and Release.
Ja, mega. Ja. Das, Wahnsinn.
Das war doch mal ein guter Querschnitt.
Auf jeden Fall.
Da hätte ich eine Rückfrage zu, wenn ich den hier so reingrätschen darf. Mono, ich bin, das wissen die Hörer mittlerweile halt auch, hauptsächlich Raubfischangler. Selten Friedfisch gefischt, das werden wir heute so ein bisschen im gemeinsamen Angelturn bei mir auch mal ein bisschen aufleben lassen. Aber da könnte ich direkt so langsam mit einsteigen, und zwar die Faszination an der Monoschnur. Hat das was damit zu tun, von wegen unter Wasser nicht sichtbar? Oder sagst du, man kann auch mit geflochtener auf Karpfen zum Beispiel gehen, aber ich nehme die Weil. Wie ist da dein...
Beim Karpfenangeln, also bei das, wie ich das praktiziere, ist halt, meine Angelei basiert sich aufs Werfen, aufs reine Werfen. Ich benutze kein Futterboot, keine Boote, um die Montagen abzulegen. Das heißt, bei der Erkundung meiner Angelstellen nutze ich eine Markerroute. Das ist quasi eine relativ steife Route, da ist eine geflochtene Schnur drauf, mit einem Blei. Damit werfe ich halt aus und damit kann ich die Bodenbeschaffenheiten ertasten, ob es kiesigen Grund ist, sandiger Boden, schlammiger Boden, Kraut oder sowas. Und über diese geflochtene Schnur bekomme ich eine relativ gute Rückmeldung. Das wisst ihr vom Raubfischangeln ja, mit dem Top, vom Gummifisch oder was auch immer halt. Ne? Ja. Mit dieser Route, wenn ich dann meinen Platz gefunden habe, habe ich ein paar Distance Sticks. Die sind im Abstand von 3,60 Meter, sind quasi zwei Stäbe in den Boden gehauen. Dann gehe ich hin und wickel mit meiner Markerroute so lang drumherum, bis ich in den Clip reinkomme, wo ich vorher, den Clip habe ich vorher eingeklippt, wo ich schon einen interessanten Spot gefunden habe. Ja. Und das übertrage ich auf meine Angelroute.
Ah, okay.
Ich benutze aber dann auf den Angelrouten eine monophile Schnur, weil es gibt so ein paar monophile Schnüre auf dem Markt, zum Beispiel von Corda, die Touchdown. Das ist eine monophile Schnur, die hat im Drill hat die eine gewisse Dehnung, aber beim Werfen oder auch beim Runterführen des Bleis hat die ganz, ganz wenig Dehnung, bis gar keine Dehnung. Und dadurch hast du dann wirklich so einen richtigen Donk, also so einen Klack-Effekt, wenn das Blei auf dem harten Boden aufkommt. Und das gibt mir hinten am Ende der Schnur halt die Rückmeldung, die ich gerne hätte, um zu wissen, dass ich wirklich da auch angel, wo ich angeln möchte.
Das heißt, du hast doch das gute Gefühl mit der geflochtenen, weißt du, erst kommt was Kiesiges, dann was Schlammiges, dann sagst du für dich, ja, ich will genau an die Kante.
Genau.
Dann mit der Monoschnur, dann hast du immer noch ein gutes Gefühl, nicht so perfekt wie mit der geflochtenen, dann weißt du, das Kiesige hört auf, hier bleibe ich stehen, Feierabend, Ende aus.
Da steht und hab dann eben noch im Drill halt noch dieses Weiche von der monophilen Schnur, dieses Abfedernde, wenn ich auch zum Beispiel mal auf eine größere Distanz angeln muss und eine relativ steife Route habe, dass ich dann in der Endphase des Drills den Fisch halt nicht schlitze, weil ich eine Schnur habe mit zu weniger Dehnung in Verbindung mit einer zu kräftigen Route.
Ja. Also gerade wahrscheinlich bei kapitalen Karpfen.
Zum Beispiel, ja.
Ist das durchaus, glaube ich, sinnvoll, wenn du nicht direkt mit voller Kraft der Geflochtenen reingehst, würde ich jetzt sagen.
Genau.
Ja, ist natürlich bei Karpfen, also die Karpfen, die ich gefangen habe, also die haben ja, selbst wenn sie sich mal einmal auf die Seite drehen, die können ja trotzdem nochmal eine Flucht zum Schluss nochmal raushauen, ne?
Ja.
Dass die, also die sind gerade am Kescher vorbei und dann gehen sie nochmal ab, ne? Das kannst du natürlich dann... Ja, du sagst dann schon ein bisschen besser abfedern.
Genau, ne? Richtig. Ja,
ja, mega.
Wer weiß, was wir heute noch haben werden.
Ja, wer weiß, was heute noch kommt. Ne?
Man weiß es nicht.
Ja. Ich weiß, wir können ja schon verraten, ich habe einen Karpfen eben an der Dachrinne verloren.
Ja,
das war nicht so prickelnd. Also der war drauf, war gut, alles gehakt, alles super. Nur wir haben so ein kleines, was sagt man, so ein Bootshäuschen, wo ein Boot drunter liegt. Und ich habe auch eine Mono drauf und die ist dann irgendwie, weil er unter dieses Häuschen drunter geschwommen ist, ist er an der Dachrinne hängen geblieben und da war er ab. Ja, jetzt sind immer die Fische die schwersten, die du nicht gefangen hast, ne?
Ja, aber, genau. Untertastenzeller, große Augen.
Ja. Nee, aber ich sag mal, das war, so soll man sagen, Mittelklasse.
Ja, war ein guter Fisch auf jeden Fall. Ich schätze so 12 Kilo.
Ja, so weit war es. Ja.
Schade. Ein guter Einsteiger gewesen.
Ja, schade warum. Und wir sind zusammen ans Ziel gekommen.
Ja.
Wir haben zusammen dran getüftelt und jetzt sind wir da.
Genau.
Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben hier extra jetzt für heute. Da du einmal da bist, das würde ich da natürlich durchlöchern können.
Fangen wir doch mit dem Punkt an, oder? Das passt doch perfekt.
Ja, fangen wir mit dem Punkt an.
Ja.
Frühjahrskarpfen, mögliche Spots, mögliche Köder zum Saisonstart.
Okay, mal auf das Gewässer hier runter reduziert oder im Allgemeinen?
Ich denke,
ja, mach mal allgemein. Also,
allgemein, okay.
Also gibt es da irgendwas, also vom, wenn ich jetzt vom Raubfisch aus da reingehe, fängst du ja mit kleineren Gummifischen an und wirst immer größer über das Jahr. Gibt es da auch irgendwas von den Karpfen, also das fängst mit kleineren Boilies an, die fressen weniger irgendwie oder...
Ja, also beim Karpfen ist es halt wie bei allen Fischen ja so, die sind halt wechselwarme Tiere, das heißt, die Körpertemperatur ist abhängig von der Wassertemperatur und dementsprechend ja auch der Stoffwechsel. Und wenn ich im Frühjahr losgehe und es natürlich draußen schon sich für den Angler nach Frühling anfühlt und man vielleicht auch schon in der Sonne im T-Shirt sitzt, dann heißt es noch lange nicht, dass die Karpfen unter Wasser schon Partys feiern und aktiv sind ohne Ende. Dann kann es natürlich schon sein, dass unter Wasser, dass wir draußen 15, 16, 17, 18 Grad haben, aber die Wassertemperatur noch im einstelligen Bereich ist. Und da muss man natürlich mit gewissem Fingerspitzengefühl an die Sache gehen, was das Futter angeht, die Futtermengen angeht und auch die Art des Futters. Ne? Ich setze dann halt ganz gerne auf relativ kleine Boilies, also 12, 15 mm Boilies. Jag die auch ganz gerne durch einen Crusher. Also ich habe so einen Crushed Ice Maker, so einen manuell betriebenen, und dann haue ich da ein paar Boilies rein, walze sie ja durch, dass einfach das auch ein bisschen Schwebstoff in der Wassersäule sind. Dann, was bei mir auf gar keinen Fall fehlen darf, ist Dosenmais im Frühjahr. Dosenmais ist für mich der absolute Bringer. Einmal als visueller Reiz und weil es die Karpfen einfach gerne fressen. Und Hanf. Ne? Also ich koche mir gerne dann ein bisschen Hanf vorher, ne? Den ich dann mit dazu mische, lasse das dann einen Tag durchziehen. Und das ist das Futter, das ich dann einbringe zum Frühjahr.
Ja. Dann zum Anfüttern oder ja, auch mit als Köder dann? Oder wie ist das so dein Vorgehen?
Sowohl als auch. Also ich bin jemand, bei mir ist es halt das Angeln in den letzten Jahren, dadurch, dass ich Papa geworden bin halt, ne, und dann ein Haus gebaut. Meine Zeit des Angelns ist halt nicht mehr die ich früher mal hatte, sondern ich investiere jetzt sehr viel Zeit in die Vorbereitung. Das heißt, ich gehe wirklich 2, 3, 4 Mal vorfüttern, teilweise im Abstand von 2 Tagen, wo ich dann eine gewisse Menge an Futter einbringe, dass ich da wohl auch kontrolliere dann die Plätze und gehe dann meistens eine Nacht angeln oder auch vielleicht nur einen Tag angeln oder sowas. Ne? Mhm.
Mit kontrollieren meinst du dann, dass du guckst, ob es wirklich auch weggefressen
genau,
ist?
Genau, ich habe eine Kamera. Ich habe eine Kamera, die kann ich quasi auch an meine Markerroute dran machen. Eine Fischspy nennt die sich.
Okay.
Und die nimmt quasi, du wirfst die Kamera ins Wasser, dann nimmt die nimmt wirklich auf, du ziehst sie so ein bisschen über Grund, lässt sie wieder ein Stückchen hochkommen, dann lässt sie die ruhen und dann nimmt die wirklich im Umkreis von, ich sage mal, einem Quadratmeter auf. Also kommt darauf an, wie hoch du die lässt. Die Kamera nimmt die halt auf, was da unten los ist. Ne?
Ah, okay. Also dann siehst du auch direkt, ob die Fische den Futterplatz jetzt angenommen haben oder was?
Genau. Ob dann auch was liegt, ob da nichts mehr liegt. Genau. Dementsprechend kannst du dann halt auch entweder, es kommt auch schon mal vor, dass du fährst, kontrollierst den Platz und da liegt noch Futter. Dann macht es natürlich keinen Sinn, dieselbe Menge nochmal auch einzubringen. Ne?
Mhm. Ja.
Entweder machst du gar nichts mehr oder vielleicht nur noch ein bisschen, um nochmal ein bisschen Geschmack ins Wasser zu bringen.
Mhm. Ja.
Wusste ich gar nicht, dass er das... Sehr spannendes Teil, also müssen wir ja auch mal das eine oder andere mal schauen.
Also ich weiß, das war der, wie heißt der? Das ist nicht Robin Illner, das ist der andere Karpfenspezie, der schon mal bei der Fisch und Fang ist. Der hat auch ganz viel mit Unterwasserkameras am Spot immer gehabt. Da siehst du ja auch dann das Beißverhalten der Karpfen. Wer ist der noch?
Keine Ahnung.
Der sitzt immer mit dem Kalweit da und die machen immer diese Karpfendinger.
Der Koch? Matze Koch?
Nee, nicht Matze Koch, nee.
Na, weiß ich nicht, wenn du meinst.
Ja, das krieg ich noch raus, das fällt mir bestimmt noch ein. Ja. Nee, das ist aber einer, der hat auch, aber der angelt quasi an dem Spot und hat die Kamera aber auch am Spot stehen.
Ja, hat der eine Waterwolf wahrscheinlich.
Genau, da siehst du quasi, wie dann die Karpfen drüber kommen, grundeln da und wie die das aufnehmen oder nicht. Oder der hat auch ziemlich viel mit Kameras gemacht.
Okay, aber beim Fangen selber schaust du da nicht zu, sondern das machst du nur um...
Also wenn ich dann zum Angeln komme, dann doch. Dann werfe ich vor dem Angeln schon nochmal die Kamera auf den Spot, um zu gucken, was vom vorigen Futter noch da liegt.
Ja, okay.
Und wenn jetzt zum Beispiel noch was da liegt, dann kommt natürlich kein Futter drauf, aber dann mache ich auch zum Beispiel grelle Köder drauf, Pop-Ups zum Beispiel. Ne? Mhm. Weil die Fische, die dann kommen, die möchte ich dann direkt mit meinem Hakenköder halt ansprechen, anstatt... die erstmal da fressen zu lassen und dann da einen einzelnen Boilie zwischenliegen zu haben.
Mhm. Ja. Findest du dann eher, dass dann die Farbe da ausschlaggebend ist oder ist es die Geschmacksrichtung? Oder, weil du sagst, du hebst dich mit dem Pop-Up ab, ist das dann nur halt der visuelle Reiz?
Also dann gehe ich wirklich über den visuellen Reiz. Also dann kommt da was ganz Knalliges drauf, keine Ahnung, irgendein Fluo Gelb, Fluo, Grün, Fluo, Pink, ja. Also eine, irgendeine fluoreszierende Farbe. Kommt natürlich dann auch wieder ein bisschen auf die Wasserfarbe an. Ne? Wenn du jetzt ein trübes Wasser hast, dann, dann machen UV-Farben eigentlich nicht so viel Sinn. Ne? Dann, dann mache ich dann einen neutralen Köder drauf, zum Beispiel auch einen weißen oder einen gelben, nicht ja. fluoreszierenden Köder. Ne?
Ja. Ja, aber ob, ob
aber irgendwas, was ein bisschen sich vom, vom Gewässerboden abhebt, wenn die Fische da eben rum, rumschwimmen, dass die das halt eher wahrnehmen als oder da, da, dass die Fische das eben mehr reizt als das, was auf dem Boden gerade liegt, ne? Ja. Weil sie eben keinen Bock haben zu fressen, sondern ja. eher wirklich die Neugierde, Neugierde wecken, ne?
Mhm. Ja, vielleicht auch dein, ist das auch dein, dein Bonus. Du bist ja mit Pop-Up-Mais hier bisher gut gefahren, oder, Andi?
Ja, also die Fake-Mais-Körnchen hier, die waren bis jetzt immer der Bringer hier, ne? Also ja. Ja, haben bis jetzt jeden Boydi bei mir hier an der Route geschlagen, ne? Okay. Ist aber halt auch die Frage, weil es halt so ein kleines Gewässer ist, ne? Also hier ist ja keiner mit Boilies, die sind halt auch nicht dran gewöhnt oder so, ne? Ich weiß nicht, ob man, bist du eher im Thema, musst du Karpfen dran gewöhnen an Boilies oder was? Oder fressen die
von Natur aus? In der Regel haben die Boilies Inhaltsstoffe, die die Karpfen als fressbar identifizieren und dann den Köder eben auch aufnehmen, ne?
Ja, okay.
Okay. Ist, wie ist das
und da? Ein Karpfen ist halt auch ein neugieriger Fisch, ne? Also wenn für einen Karpfen etwas interessant riecht oder aussieht, dann will der das probieren halt, ne?
Ja. Ah, okay.
Das heißt, Gerüche und oder Geschmäcker oder wie auch immer man das dann genau betiteln mag im Wasser, ja. sind für dich auch ein klarer Gamechanger da? Oder, ja,
definitiv.
Ja. Ah, das heißt, du gehst gezielt mit Gerüchen auch ja. dann da rein und sagst, ja, ich glaube, jetzt geht das und das gut und dann versetzt du das Gewässer mit dem Geruch oder dem Geschmack, sodass das Tier potenziell.
Ja, das ist bei mir eben auch jahreszeitenabhängig. Also ich finde das im Frühjahr extrem wichtig, um deshalb fütter ich im Frühjahr eben auch Hanf, Mais und Pellets auch dabei, weil ich eben auch möchte, dass andere Fischarten auch angesprochen werden. Ich möchte auch, dass der Brassen angesprochen wird oder auch das Rotauge, damit so ein bisschen Leben in das Areal kommt, in dem ich gerade fütter. Damit der Karpfen darüber eben auch aufmerksam wird. Mhm. Ja, im Sommer mache ich das nicht. Im Sommer fütter ich Boilies unbehandelt, also so aus der Tüte, ohne irgendein Liquid, ein Additiv dazu zu geben. Ganz egal. Also einfach wirklich so, weil ich diese Besucher des Futterplatzes eben nicht haben möchte. Mhm. Ja, dann variiere ich auch mit den Ködergrößen. Dann gehen da 20 und 25 mm raus. Ne? Und dann lasse ich die 15 mm zu Hause, weil ich keinen Bock auf Brassen habe oder Schleien. Will ich nicht.
Das sind schon Apparate, ne? 25 mm.
Ja, aber ein 10 Kilo Karpfen zieht sich den auch weg.
Ja, okay, das stimmt. Ja. Also würdest du sagen, das war ja mal meine These in einer der vergangenen Podcast-Folgen, so Verkaufsmasche bei Gummiködern mit Optik und Glitzer und dem Geschmack ist bei euch dann eben, oder bei euch Karpfenanhang, sage ich mal, nicht der Fall, sondern das ist wirklich ein Ding.
Weiß ich nicht, würde ich jetzt so nicht grob runterbrechen. Also ich glaube schon, dass du über Farbe und Reize schon einiges steuern kannst. Auch im Sommer, im Winter, wann auch immer. Das glaube ich schon.
Ja.
Also ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich tagsüber angel, dann wechsle ich auch relativ oft die Köderfarbe. Um dann zum Beispiel, wenn ich mit einem Schneemann fische, dann fange ich an mit einem normalen, also mit meinem Boilie, den ich auch gefüttert habe, und setze dann einen weißen Pop-Up da drauf. Geht da 2 Stunden nichts drauf, hole ich die Route mal rein und mache einen grünen drauf. Geht dann aber nichts drauf, mache ich einen Orangenen drauf und auf einmal läuft's. Dann gebe ich der Route nochmal den Orangenen, läuft die wieder, mache ich die zweite Route auch auf den Orangenen. Weil dann habe ich das Gefühl für mich, dass ich die Tagesfarbe rausgefunden habe. Mhm. Das hast du, das ist halt so ein Spagat, den man zu den Fiederanglern schlägt. Ne? Weil die das extrem machen. Die machen es halt in noch kürzeren Abständen, diesen Farbtausch, bis sie diese Farbe des Tages gefunden haben.
Ah, ja, siehst du, sieh mal dran, das hätte ich jetzt so gar nicht am Schirm gehabt. Ich hätte jetzt meine viele Route reingeschmissen und dann, jo, mal gucken, ob jetzt hier ein paar Stunden was passiert.
Ja, das ist halt, ne, egal welche Art des Angelns du machst, ob das jetzt Spinnfischen ist, Karpfenangeln, Fiedern, Stippen, Fliegenfischen, wenn du musst halt immer beobachten und auch versuchen, dir da irgendwie Schlüsse zu ziehen, ne, und auch mal über den Tellerrand hinausschauen, um eben auch mal in anderen Gewerken, sage ich jetzt mal, ne, wie Fiedern jetzt in dem Fall mal beobachten, was die Jungs so machen. Ne? Weil die angeln halt auf Frequenz. Ne? Die angeln ja, das ist ja, wenn die Wettkämpfe angeln, dann sitzen die keine Stunde und probieren eine Farbe aus in einer Stunde. Ne? Dann geht das da Schlag auf Schlag.
Zack, zack. Ja. Ja, das werden wir beim Fliegenfischen auch noch feststellen.
Ja, das Thema haben wir auch noch.
Ja, oh Gott. Die Graude sind ein bisschen davor. Mal sehen, wer den ersten Piercing hat, aber.
Ja,
Ne? Ich ziehe Mütze an, egal wie warm es ist.
Ja, ich denke, das wird auch nicht so einfach, bis wir dann den ersten Fisch dann haben.
Ja, ich bin komplett blauäugig. Das wirst du mir dann zeigen müssen. Ich habe keinen Garten, ja, wo ich einfach mal werfen kann.
Ja, gut, beißen tut auch nicht.
Nee, das stimmt.
Ja, nee, gut, aber das ist ein anderes Thema, ne? Ja, ja. Fliegen, Fischen. Ja, du hast eben gesagt, wegen den brassen Schleien, sowas willst du nicht. Machst du das denn dann nur anhand von der Größe vom Köder her abhängig oder hast du da auch dann andere Montagen, wo du sagst, da kannst du auch ausselektieren und an gewissen Fischarten vorbei angeln?
Ja, sobald ich halt merke, dass ich Brassen oder Schleien auf den Platz bekomme und ich es nicht mehr mit dem Futter kontrollieren kann, dann mache ich es über die Rigs. Okay. Dann benutze ich zum Beispiel komplett steif durchgebundene Vorfächer mit größeren Haken und dann eben auch wirklich nur einen Bodenköder, zum Beispiel auch gar kein Pop-up mehr darauf, damit das auch überhaupt nicht mehr attraktiv ist für eine Brasse oder eine Schleie. Ne?
Ja. Ah, okay. Also ist dann auch eher, wenn du dann auf größer gehst du dann auch auf, ich sag mal, dann wird es auch unauffälliger.
Ja.
Ja.
Ah, okay. Definitiv. Auch was die größeren Karpfen dann angeht.
Okay, das heißt, du kannst mit der Höhe des Köders dann auch beeinflussen, was dann da dran geht, weil erfahrungsgemäß oder halt einfach physiognomisch, wie heißt das, keine Ahnung, physikalisch, ab einer gewissen Größe, das einfach nicht mehr attraktiv ist für die Durchschnittsbrasse, sage ich mal.
Ja, also so ein 25mm Boilie, ich meine, klar, also wenn man mal eine große Brasse gesehen hat, dann weiß man, was die auch in ihr Maul reinbekommt. Ja, dann ist ein 25mm Boilie auch schon... Wenn die Brassen da richtig Bock drauf haben, dann bist du als Angler einfach davor nicht gewahrt. Ne? Wenn die richtig Bock haben dann und auf dem Platz stehen, dann machen die leer. Mhm. Und dann hast du auch das Brassengerudel an den Routen. Mhm. Aber du kannst es wirklich ein bisschen versuchen zu umgehen. Halt, ne? Mit wirklich ganz steife Vorfächer, also eine dicke Monofile oder Fluorcarbon-Schnur und dann einen Viererhaken, einen Zweierhaken.
Okay, das ist riesig. Ja,
und dann halt ein größerer Köder. Ne? Auch, oder teilweise vielleicht auch mal zwei 25mm Boilies da drauf, ne?
Okay.
Als Doppelköder, ja.
In diesen Kalibern bist du dann unterwegs? Was, ja, ja. Was fängst du so? Was sind so deine Highlights, deine PBs?
Ja.
Oder die Storys, die dir im Kopf geblieben sind?
Ja, ich habe mal, vor ein paar Jahren habe ich noch Lucher Werk ganz gut gefangen. Da hatte ich in einer Nacht zwei Fische deutlich über 25 Kilo. Der eine hatte 29,6 Kilo.
Ach du Scheiße.
Ja, das waren, und die habe ich, in der Nacht hatte ich stark Probleme mit Welsen. Und also, aber das waren so Welse auch so um die 60 cm. Ja, ich meine, ich habe dann auch irgendwann aus Verzweiflung habe ich das Haar des mega lang gemacht. Habe dann auch irgendwann mit 3 und 4 Boilies auf dem Haar geangelt, weil ich halt irgendwie gehofft habe, dass die Welse halt aufhörten. Es hat aber nicht geholfen, überhaupt nicht. Ich habe immer weiter Welse gefangen und zwischendurch kam dann wirklich mal, das war dann auch wieder so ein typischer Biss. Die ganze Zeit war so ein Piep, Piep, Piep halt. Oh, da dachte ich aus dem Zelt, schon wieder aus dem Zelt raus, mitten in der Nacht, es regnete. Es war so, ne? Dann kommst du raus und denkst so, oh Gott, das ist jetzt der 10. Welsgefühl. Ne? Ja, und gehst an die Route und denkst so, dann muss das aber ein großer Wels sein. Ja, und drillst, auf einmal ploppt dann da im Schein der Kopflampe ein Karpfen raus, wo du denkst, alter Schwede, ey. Ja, und dann schiebst du den Kescher da drunter und dann guckst du, dann dreht er sich dann auf den Rücken und du siehst dann einfach so ein massives Kreuz und denkst so, alter Schwede. Ja, dann wird er erstmal anders. Dann fangen die Knie an zu zittern, ne? Weil du ja vorher auch, du bist abgefuckt. Du bist einfach abgefuckt, weil du vorher, wie gesagt, die scheiß Welse gefangen hast und dementsprechend drillst du ja dann auch, ne, die erste Zeit, ne, und rupst da, dann steckte der dann im Kraut fest, denkst, jetzt ist der Wels im Kraut und du rupst und rupst und rupst und hinter denkst du, oh Gott, der zum Glück hing der gut, ne?
Ja. Und wo du gerade von deinen mehreren Boilies am langen Haar sprachst, um die Welse zu abzuschrecken, da dran zu gehen, wenn du jetzt einem Anfänger erklären müsstest, ich bin ja ein Anfänger, wie gehst du an die Fische ran? Was für Rigs verwendest du? Hast du da so ein Allround-Ding, wo du sagst, ja geil, kannst du immer machen, geht immer? Oder wenn du merkst, heute ist, weiß ich nicht, ist zu warm, ist zu kalt, jetzt weck dich auf das und das Rig. Hast du da vielleicht für unsere Zuhörer so eine Übersicht, was du da so fischst und warum, weshalb, wieso?
Ja, also generell, das ist eine Frage, die ist relativ schwierig, oder da kann man schlecht im Detail darauf eingehen, auf die Frage jetzt. Ich würde das ganz gerne so ein bisschen runterbrechen. Die Frage ist halt, zum Beispiel angelst du im Winter. Wenn du im Winter angelst, die Fische sind relativ träge, lethargisch, bewegen sich kaum oder sehr langsam, dann brauchst du ein Vorfach oder ein Rig, das sehr schnell arbeitet. Das heißt, du brauchst einen Haken, der zum Beispiel ein schnelles Drehverhalten hat, wie ein langschenkeliger Haken, ein Longshank oder ein Curveshank. Die haben auch eine gerade Spitze, diese Haken, was halt begünstigt, dass der Haken schneller in dem Fischmaul Halt fasst.
Okay.
Wenn du dementsprechend, okay, bleiben wir mal beim Winter. Ich angel im Winter und habe meinen Futterplatz und weiß, die Fische fressen auf jeden Fall noch und ich fange auch regelmäßig meine Fische. Aber die Aktivität der Fische geht halt zurück und ich brauche ein Vorfach, was schnell arbeitet. Dann nehme ich zum Beispiel einen Longshank in der Größe 4 und binde dann ein relativ steifes Vorfach mit einem weichen Haar, dass der Köder ein bisschen Spielraum hat. Dann nehme ich aber zum Beispiel auch noch einen Kicker. Das heißt, ich habe über das Öhr vorne nehme ich ein Stück Schrumpfschlauch, was ich dann in einem gewissen Winkel, so einen 45-Grad-Winkel, schrumpfe über Wasserdampf. Das begünstigt, also das hilft dem Haken noch schneller zu drehen.
Okay.
Wenn der Fisch den Haken einsaugt, dann strafft sich das Vorfach mit dem, weil das Blei liegt ja auf dem, klar, das Blei liegt auf dem Boden, logisch. der Karpfen saugt das ein. Und das Vorfach strafft sich und dadurch bekommt der Haken einen Dreheffekt. Und je schneller der Haken dann natürlich dreht, desto besser ist das in dieser Situation.
Ja.
Wenn du jetzt im Sommer zum Beispiel angelst und hast halt mehr Frequenz auf deinem Futterplatz, auch zum Beispiel durch kleine Fische, die relativ hektisch fressen, dann begünstigst du mit einem Haken, der schnell dreht, eben, dass du diese Fische auch hakst. Es ist jetzt ein bisschen, das hört sich ein bisschen abstrus an, aber man möchte das ja nicht. Ich möchte nicht mitten in der Nacht für einen 5 Kilo oder 10 Kilo Fisch aufstehen, wenn ich angeln bin. Ah, okay. Ich möchte dicke Fische fangen.
Ja.
Dementsprechend gehe ich dann zum Beispiel hin und, wie eben mal kurz angeschnitten, fische dann ein steif durchgebundenes Vorfach, wo ich jetzt auch zum Beispiel Brassen ausschließen möchte.
Ja.
So kann ich auch mit einer Art Maulsperre, wo ich wirklich einen großen Haken habe, ein steifes Haar mit einem großen Köder, auch die kleineren Karpfen davon abschrecken, daran irgendwie Gefallen zu finden. Mhm. Einem Anfänger würde ich persönlich empfehlen, mir gewisse, einfach mal ein paar Videos auf YouTube anzugucken. Was nie verkehrt ist, ist ein Stiff Rig, also ein steif durchgebundenes Vorfach mit einem weichen Haar. Das ist im Prinzip, das ist verhedderungsarm, gerade für Leute, die gerade einsteigen und vielleicht die Wurfskills noch nicht so gut sind, ne? Wo man eben dann ja wirklich Vertrauen fassen muss in die ganze Sache, dass das, was ich gerade ausgeworfen habe, auch wirklich fangfähig am Boden liegt.
Ja.
Da würde ich sagen, ey, mach dir einen Stiff Rig dran mit einem weichen Haar dran. Das fängt alle Fische.
Also ich habe dann, der Steifwert von so einem Vorfach, kann ich mir jetzt eben halt drauf nicht so viel jetzt vorstellen. Das heißt, ich habe ein relativ festes Material,
genau,
was beim Auswerfen dann nicht zu irgendeiner Perücke neigt,
genau,
sondern ja, sich quasi idealerweise flach hinlegt. Und dann durch das weiche Haar habe ich noch ein bisschen Köderaktion.
Genau, entweder ein ummanteltes, geflochtenes Material oder monofiles Material oder Flugcarbon zum Beispiel.
Ah, okay, alles klar. Und eben sprachst du noch von Schneemann und so. Und das sind einfach Variationen, die du immer wieder
machst. Das sind Köderpräsentationen.
Kannst, wie du die Köder auf das Haar dann
drauf. Genau, ein Schneemann, der klassische Schneemann ist ein Bodenköder und darüber ein Pop-up.
Also.
Dann stellt sich das quasi ein bisschen auf. Also der Bodenköder hält den Pop-up quasi unten, das stellt sich aber auf und das bewegt sich unter Wasser auch. Also wenn die Fische auf den Platz kommen oder es gibt da so ein bisschen Strömung unter Wasser oder sowas, dann bewegt sich der auch halt ein bisschen. Und das. Und erhebt sich halt dann auch durch diesen visuellen Reiz des Pop-Ups eben von den anderen Ködern ringsherum ab.
Das heißt, dann hast du eventuell eine gewisse, ja, ich sag nicht Grundfarbe, aber du hast befüttert, der Platz hat sieht gewisserweise irgendwie aus, dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, ein knatschgelbes, ein pinkes Pop-Up.
Genau, ich habe zum Beispiel
Ding dann drin und.
Genau, ich habe zum Beispiel einen Chokita-Boilie gefüttert, ist ein schwarzer Boilie.
Ja.
Und da liegen, keine Ahnung, 300 schwarze Boilies.
Mhm.
Und dann liegen zwischen diesen 300 schwarzen Boilies auf einmal zwei Köder, die zum Beispiel auf der einen Seite einen gelben haben und die andere auf der anderen Montage zum Beispiel weißer.
Mhm.
Dann spricht das die Fische natürlich
klar
anders an, ne? Mhm. Oder eher an.
Und erhöht dann eben die Chance, dass der eine jetzt dann vorbeischwimmt und
ja, genau.
Den dann mitnimmt.
Genau. Die nächste Sache ist halt, wo wir jetzt bei den Rigs halt einmal sind, wie ist der Untergrund beschaffen? Mhm. Es kann ja auch schon mal sein, dass ich Fische lokalisiere in einem Areal, wo ich genau weiß, dass der Boden krautig zum Beispiel. Da kann ich ja nicht einfach mein Blei reinwerfen mit dem Rig dran und mit dem Bodenköder. Mhm. Der liegt ja im Kraut.
Ja.
Das funktioniert nicht. Da werde ich vielleicht einen Fisch fangen können, wenn ich Glück habe. Mhm. Aber da gibt es dann zum Beispiel Montagen, da sind dann sogenannte Pop-Up-Rigs halt gefragt, mhm. wo du ausschließlich einen Pop-Up angelst, zum Beispiel einen Shot-Rig oder einen Hinge-Stiff-Rig oder Multi-Rig oder sowas, mhm. wo der Pop-Up wirklich über dem Gewässergrund schwebt oder eben du das so, die Montage so zusammensetzt, dass der Köder sich wirklich nur aufs Kraut legt, das Blei einsinkt und der Köder oben okay. drauf liegt.
Das machst du dann, weißt du dann, wie hoch das Kraut dann steht oder sagst du, nee, ich habe ein schweres Blei, das geht auf jeden Fall unter, ja. Dann hast du einen leichten Köder, der dann leicht absinkt und legt sich auf das Kraut und dann...
Nee, das ist dann so ein bisschen Gefühlssache, also so, okay. das kann man, wenn man so ein bisschen drin ist, ein bisschen Erfahrung hat, kann man das mit ein, zwei Würfen gut rausfinden, wie stark das Kraut ist.
Ah, okay, und ja. Von deiner Aussage mit der Höhe schließe ich jetzt einfach, dass du auch in verschiedenen Höhen Karpfen fischst. Also ich bin der 0815 Anfänger, wie gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, Grundblei, Boilie dran, ein paar Zentimeter und ich fische auf Grund. Wie sind da die Höhen? Wie fischst du da so?
Okay, um das jetzt nochmal auf die Sache mit dem Kraut zurückzuführen. Mhm. Da kann man dann zum Beispiel, wie gesagt, einen Shortrig angeln. Mhm. Ein Shortrig ist quasi, du musst dir das so vorstellen, am Ende der Hauptschnur ist ein Blei geknotet. Und auf der Hauptschnur hast du zwei Perlen und die schiebst du von dem Blei halt weg. 30 cm, 40, 50 cm. Und dazwischen befindet sich ein ganz kurzes Vorfach
okay.
von 2, 3, 4 cm.
Okay.
Dann kommt der Haken und darauf sitzt quasi direkt der Pop-up. Und dann sinkt das Blei, das schießt quasi in das Kraut. Mhm. Und der Rest der Hauptschnur legt sich oben auf das Kraut samt des Köders. Dann fischst du halt immer noch grundnah, aber ja. oben auf dem Kraut fangfähig. So und dann, wenn du halt weißt oder merkst, die Fische halten sich gar nicht am Grund auf, sondern ja, sind knapp unter der Wasseroberfläche. Dann kommt die Markerroute wieder zum Spiel, dann lotest du die Tiefe aus und machst dann ein sogenanntes Sickrig dran. Ein okay. Sickrig ist quasi ein langes Vorfach. Also ich sag mal, sind jetzt in dem Gewässer sind es 4 Meter tief und du lokalisierst die Fische auf einen Meter unter der Wasseroberfläche. Da machst du ein 3 Meter langes Vorfach da dran mit einem auftreibenden Köder, ein Pop-up, ein Stück Schaumstoff,
ja.
also irgendwas, was einen starken Auftrieb hat und das präsentierst du dann eben 1 Meter unter der Wasseroberfläche.
Ah, okay, das heißt, ich kann auch als Karpfenangler oder du als Karpfenangler, du fängst also auch Karpfen sehr oberflächennah. Also ja. der Karpfen ist also ein Fisch, der nicht nur den Grund absucht, sondern eben auch an der Oberfläche.
Ja, genau. Also entgegen des allgemeinen Glaubens ist es wirklich so, dass die Karpfen sich nicht zu 95% am Grund aufhalten, sondern den Grund quasi nur aufsuchen, um Nahrung aufzunehmen. Den Rest, also die
ja.
suchen halt auch die wärmeren Wasserschichten. Ne?
Ja, ja. Du sagst,
ob sie jetzt mal Sommer, genau, ja. ob sie jetzt mal ja, Sonne baden wollen oder im Mittelwasser rumschwimmen.
Mhm. Ja. Ah, okay, das heißt, mit deinen Montagen bist du dann in der Lage, oder allgemein ist man in der Lage, dann die Höhen abzufischen. Und dann weißt du, wenn es ein sonniger Tag ist, die Fische wollen sich auftanken, dann fischst du weiter oben, ansonsten weiter unten. Und
ja.
Ah, okay, dann hast du aber wirklich schon eine gezielte Strategie, wie du an deinen Fisch dran gehst.
Ja, genau. Ja. Also wenn ich jetzt einen Futterplatz beangle, den ich schon zum Beispiel schon seit längerem pflege, dann haue ich da keine Sickrigs drauf.
Ja,
dann
ja,
kommen
ja.
da meine Bodenköder drauf, weil ja. ich genau weiß, dass die Fische kommen und fressen da.
Ja, eben. Dann hast
das
du
das dann halt so ein Aussitzen.
Ja. Ja. Ah, stark. Ja. Und wo wir gerade bei den Montagen dann sind, wie ist das dann so, ein Fisch beißt jetzt, du merkst, okay, es passiert was, rennst du direkt zur Route, Bissanzeige aus, anschlagen oder beobachtest du die Situation erstmal oder wie ist so dein Vorgehen beim Anfang und beim Drill?
Ja, also es ist ja so, also wenn der Fisch ja den Köder aufnimmt, ich angle ja mit einer Selbsthakmontage.
Ah, okay.
Das heißt, der Fisch, der nimmt den Köder auf und der hakt sich ja durch das Bleigewicht.
Okay, ja.
Und versucht ja dann, wenn er gemerkt hat, da stimmt was nicht, dann schütteln sie den Kopf und dann schwimmen sie weg.
Mhm.
Und dann fängt draußen bei mir ja in der Regel, dann fängt es an zu piepen, ein Dauerton, Bremse läuft und dann gehe ich natürlich an die Route und dann kriegt er noch einen leichten Anschlag mit.
Ja, ja.
Aber in der Regel sitzt der Haken schon ziemlich gut. Ne?
Mhm.
Ja.
Okay, und der Drill bei so einem 20 Kilo Kaffee ist wahrscheinlich eine Hausnummer, ne? Also da bist du schon mal ein paar Minütchen dran.
Ja. Ja, du merkst es halt, ne? Du merkst halt, ja, je nachdem, wie an der Größe des Fisches oder auch am Drillverhalten, ne? Die kleinen Fische, die sind relativ hektisch, das merkst du halt in der Rutenspitze, dann, mhm, dann sind das richtige Schläge. Und die großen Fische, die setzen halt wirklich ihr Gewicht ein.
Mhm. Ja, also ich hatte mal einen recht kapitalen Wels an der Rute. Danach war, ich hatte schwammige Arme. Also, mhm, ich glaube, wenn du dann so ein halbes Schwein da aus so einem Teich rausziehst, ich glaube, die haben Power, oder?
Da kriegst du Spaß.
Ja, ich glaube, die geben auch nicht so schnell auf. Ja. Also wenn du so einen Zander oder einen Barsch fängst, der macht mal kurz Radau, dann wird sich ein bisschen gewehrt und dann ist das Ende. Ja. Also bei so einem Karpfen hast du wahrscheinlich mehr Batterien, die du leer kriegen musst, oder?
Ja, ich fand vor allen Dingen immer, wenn du einen Karpfen dran hast, dass du so einen Wels oder so, ich finde, der macht so durchgängig Druck. So den Karpfen, den kannst du irgendwie weniger berechnen, finde ich. Also der kommt mal auf dich zu, sagt, okay, jetzt kannst du keschern und dann geht der nochmal ab wie eine Granate. Ne? Also da ist, also unberechenbarer, würde ich sagen. Ne?
Mhm. Ja, ich lass mich überraschen. Also bisher ist noch nicht mein Glück geworden mit den Karpfen, aber jetzt, wo wir hier in gemütlicher Runde sitzen und das eine oder andere Bierchen trinken, ist das, glaube ich, eine ganz nette Angelegenheit hier.
Ja.
Ja, sind dir denn bei den Boilies, da sind ja da die Inhaltsstoffe auch dann besonders wichtig? Oder wonach machst du nur halt Größe, Farbe, Geschmack oder wie selektierst du da noch aus, was du da nimmst?
Also ich bin eigentlich jemand, der gerne anders angelt als andere. Also in den Seen oder in vielen Seen, in denen ich angele, benutzen viele Angler fischmehlhaltige Köder.
Okay.
Also ein Köder, der auf der Basis von Fischmehl ist. Und ich nutze ganz gerne Köder, die auf Kohlenhydratbasis sind. Das sind zum Beispiel von Dreambaits eben der Vitella Boilie, der Chokita oder der Candy Crunch.
Ja, die haben wir gerade auch im Wasser, ne?
Candy Crunch hast du gerade gefüttert, genau. Ich habe bei mir hinten Vitella und Chokita gefüttert, genau.
Ja. Ah ja, sehr gut.
Genau. Aber wenn zum Beispiel nach der Laichzeit, wenn die Fische richtig fertig sind, also die brauchen Energie, die brauchen Proteine, die brauchen ja Power halt, dann fütter ich halt auch Fischmehlboilies. Weil das bringt den Fischen halt richtig Power und dann da gehen die halt richtig steil drauf. Ne?
Ja. Der Unterschied ist dann kohlenhydrathaltige Setting nicht so oder was?
Ja, der kohlenhydrathaltige Boilie, der hat eine schnellere Darmpassage. Vor allem in den Wintermonaten. Wenn der Stoffwechsel der Fische halt wirklich runtergefahren ist, dann sättigt den Karpfen halt ein Fischmehlköder über einen längeren Zeitraum. Also länger als ein Kohlenhydratboilie. Und das möchtest du ja eigentlich nicht. Also wenn du füttern gehst, dann möchtest du schon, dass der Fisch dein Futterplatz in der nächsten Zeit wieder besucht.
Ja.
Und nicht erst zwei oder drei Tage später, sondern der soll nach Möglichkeit ja wirklich schnell wiederkommen. Genau, und im Sommer ist das halt, ich sag jetzt einfach mal grob, es ist egal. Ne? Aber es ist halt, letztlich fängt das Vertrauen den Fisch. Wenn du jetzt Erfahrung gemacht hast und hast immer mit deinem Kohlenhydratboilie oder deine Fische gefangen, dann fängst du die Fische auch. Wenn du so mit deinem Fischmehlköder fängst du die Fische auch. Also letztlich, wenn die Fische, also wie gesagt, wenn der Stoffwechsel im Sommer durchgehend läuft und die Fische eine hohe Darmpassage haben, dann kannst du quasi füttern, was du möchtest.
Ja, ja gut, das ist natürlich dann auch immer im Sommer, haben wir ja auch von Raubfisch oder so, da haben die natürlich auch richtig Bock. Ne? Also im Winter ist eh immer schwierig, ne? dann, also ich sag mal, da kannst du eher Fehler machen als dann im Sommer. Ne?
Ja.
Ja,
deshalb ist mir das halt auch so wichtig und da haben wir quasi jetzt ja der Chokita Boilie, das ist halt wirklich ein Köder, der ist entwickelt worden für das kalte Wasser.
Ja.
Der funktioniert genauso gut im warmen Wasser, aber der spielt im Winter halt seine Trümpfe halt aus, ne? durch diese Zusammensetzung, die er eben hat. Ne?
Just Dreambaits bietet verschiedene möglich oder genau. verschiedene Zusammensetzungen an, dass du dann immer rauspicken kannst. Ja, die Sorte ist geil für den Winter, für den Frühjahr. Die packe ich mir jetzt raus und dann habe ich genau die Zusammensetzung, die ich mir da wünsche.
Ja, die Philosophie von Greenbeds ist halt, wir wollen oder wir haben 5 Boilie-Sorten.
Okay.
Von süß bis fischig.
Ja.
Na? Wir wollen aber auch nicht mehr haben. Weil okay. wir wollen, wollen wir den Kunden nicht verunsichern.
Ja.
Na? Ja, du hast jetzt auch einmal 10 Boilies in der Range. Ja, warum hast du 10? Mhm. Wir haben 5. Wir haben 5 Boilies, wo unser gesamtes Wissen drin steckt, wo die Entwicklung drin ist, die Boilies sind. Wir haben keinen Boilie, der heute auf dem Papier entsteht und morgen in der Produktion ist. Wir haben alle Boilies, die werden vom ersten Gedanken bis zum Release für den Kunden getestet, getan, gemacht, verfeinert, immer weiter, bis der so ist, wie er sein soll. Mhm. Dass da wirklich der Kunde da nichts bekommt, was irgendwie noch Ecken und Kanten hat.
Ja.
Sondern das muss ein rundes Ding sein.
Stark. Das hätte ich jetzt so zum Beispiel gar nicht gedacht, weil gerade aus der Raubfischszene, da hat ja, sagen wir mal, Fox Rage oder so, die haben ja nicht nur einen Gummifisch, nicht nur 5, sondern das sind 25, 30, die du hast mit verschiedenen Optiken, Farben, Größen. Und das jetzt Dreambeds sagt, ja, wir haben 5. Das sind die geilsten 5, die wir haben.
Ja.
Punkt, Massenhaken dran.
Genau.
Finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen.
Ja, wie ist das? Dreambeds ist da ein Online-Shop oder was? Weil so bewusst jetzt im Angelladen habe ich die.
Ja, also wir haben natürlich, klar, wir haben einen Online-Shop. Ja, heutzutage hat jeder große Hersteller irgendwie einen Online-Shop. Du kannst Dreambeds aber auch in größeren Angelläden kaufen.
Dann muss ich da auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, weil das ist, glaube ich, gerade zu Beginn meiner Friedfisch-Karriere schon mal eine gute Info. Danke dafür. Und Stefan, um den Podcast jetzt hier abzurunden, um das Ganze langsam dem Ende zugehen zu lassen, hätte ich noch eine abschließende Frage. Wenn du ein neues Gewässer erkunden möchtest und sagst, da fahre ich mal hin, das habe ich mal gehört, wie gehst du davor? So von Tag 1, du sagst, da fahre ich jetzt mal hin, bis ich habe einen Karpfen an der Route. Wie sieht da so dein Prozess aus?
Okay, also ich habe jetzt zum Beispiel vom Andi, ich breche das jetzt einfach, ich nehme das mal hier euer Gewässer als Beispiel. Ich habe von dem Andi eine Stecknadel bekommen, da angeln wir. Mhm. Okay, alles klar. Dann, was machst du? Google Maps, Satellitenfoto, guckst erstmal, da siehst du schon, geil. Mega, schön mit Bäumen umrandet, eine kleine Hütte mit dran, zweiter Seeteil, alles drum und dran. Guck's dir erstmal ein bisschen genauer an. Hier war jetzt natürlich nicht zu sehen, dass es irgendwelche Plateaus oder irgendwas andere Features gibt oder Flachwasserzonen, weil die haben wir hier halt nicht. Ne? Das Ding ist quasi so ein bisschen wie eine Badewanne halt. Ne? Aber andere Gewässer, die ich in der Vergangenheit auch ein bisschen erkundet habe, da kannst du dann auf Google Maps schon ganz gut irgendwelche Plateaus zum Beispiel sehen. Und da gibt es auch gewisse Apps halt, wo du dann Entfernungspinner zum Beispiel, da kannst du dann auch Entfernungen abmessen, 1:1 quasi auf einen Meter genau, wo du dann sagen kannst, okay, das ist auch in Wurfentfernung oder sowas. Wie gesagt, das war jetzt hier halt nicht der Fall. Ich habe mir das Gewässer angeguckt und hatte dann eben Mittwoch die Möglichkeit, nach hier zu kommen und mir das anzugucken. Und war, wie anfangs schon angesprochen, ein bisschen eher hier. Und was ich dann auch immer dabei habe, vor allem im Frühjahr ist das für mich halt wichtig, auch ein Thermometer dabei zu haben. Ich habe dann halt von Anaconda, Fishhawk nennt sich das Ding, das ist ein Thermometer, das misst beim Aufprall auf die Wasseroberfläche jeden Meter die Wassertemperatur bis es unten aufschlägt halt. Ne? Und das finde ich halt, das ist ein ziemlich cooles Feature, auch im Sommer, um die Sprungschicht so ein bisschen zu finden. Auf jeden Fall, ich bin hier rumgegangen und bin dann direkt mal quasi schnurstracks auf diesen zweiten Seeteil hier los und stand da halt und dachte so, wow, mega, ne? Mhm. So, und hab dann da mit meiner Lotroute halt nur mit Blei dran angefangen, so ein bisschen zu werfen, hab an die Insel geworfen, da ist ein kleines Inselchen in der Mitte, direkt harter Boden, ist natürlich schon mal ein Hotspot, ne? Mhm. Harter Boden da an so einer Insel, würde ich sofort angeln. Ja, und dann stand der Wind halt so ein bisschen in der Ecke und der sollte sich auch den Rest der Woche halt nicht mehr ändern. Und dann bin ich halt auch in diese Ecke reingegangen, hab da noch ein bisschen gemarkt und hab dann auch so auf einer Fläche von, ja, 4x4, 5x5 Metern, also, keine Ahnung, 16 bis 25 Quadratmeter, so einen Platz gefunden, wo es relativ harter Boden auch war, kiesiger Boden mit ein bisschen schlammigen Stellen drin, was auch für mich halt immer ein super guter Boden ist, um da halt angeln zu können oder beziehungsweise die Montagen fangfähig zu präsentieren, dass nicht irgendwie Kraut drin hängen oder sowas. Ja, das war halt so Step 1. Dann habe ich da so ein bisschen, wie gesagt, mit der Markerroute, habe dann einen Marker dran gemacht, also eine Pose. Mhm. Habe dann die Tiefe ermittelt, da sind es so 3,5 Meter. Ja, und dann war für mich halt noch entscheidend, wie ist die Wassertemperatur. Ja, habe dann eben dieses Thermometer dran gemacht, Thermometer ausgeworfen, dann fing dann bei 10,6 Grad an und ging dann 10,6, dann auf einem Meter waren es 9,6, 2 Meter 9,6, 3 Meter 8,8 Grad. Also quasi durchgehend fast die gleiche Temperatur, mit wenig Abweichung halt, ne? So, und dann habe ich, wie gesagt, dann bin ich da ein bisschen lang gelaufen und dann bin ich aber wieder auf den anderen Seeteil, wo wir dann eben gesagt haben, wir angeln halt jetzt hier wegen, weil wir heute Abend eben in dieser Hütte hier den Podcast aufnehmen wollen, damit die Entfernung zu den Ruten nicht zu weit ist. Und dann habe ich halt hier auch das gleiche Prozedere, wieder mit der Markerroute und habe dann halt hinten, wo ich jetzt halt sitze, zwei coole Spots gefunden, auch harter Boden. Die eine Stelle 7,5 Routenlängen entfernt, die andere 6 Routenlängen entfernt, auch harter Boden, und die habe ich dann halt so ein kleines bisschen präpariert mit einem kleinen Mengen Futter halt, um einfach hier nicht komplett unvorbereitet heute zu kommen.
Ja.
Genau. Das war jetzt so.
Das mit den Markerrouten ist auch extrem spannend. Ich kannte das Konzept noch gar nicht. Ja. Klar, Routenclips, dass man auf eine gewisse Wurfweite festmacht, kennt man so. Mhm. Aber du hast ja ein richtiges System. Du hast es eben schon mal angeteasert, dass du dann eben mit den Routenlängen halt genau weißt, die Wurfstelle, genau diese Stelle, die ich haben will, die ist 7,5, was auch immer, Routenlängen weg.
Ja.
Dann sammelst du dann die Schnur ein und misst dann? Oder wie sieht das Messverfahren
bei dir aus? Ich werfe halt quasi mit der Markerroute aus und taste den Boden ab. Und sobald ich einen Bereich finde, den ich interessant finde, krippe ich ein.
Ah, okay. Ja, klar.
Und werf dann noch ein, zwei Mal, um das Ganze einfach so ein bisschen weiter nach links, ein bisschen weiter nach rechts, um das Ganze so ein bisschen einzugrenzen, ob das wirklich auch gut ist, was ich da gerade gefunden habe. Und dann ist aber auch ganz wichtig, dass du dir am Horizont einen Punkt merkst. Mhm. Tagsüber ist das nicht schwierig. Du weißt, okay, da hinten ist ein Busch, du wirst vor dem Busch. Aber wenn du mitten in der Nacht dahin werfen willst, dann siehst du den Busch nicht. Na, das heißt, du suchst dir vielleicht dahinter, hinter dem Busch ist zum Beispiel ein hoher Baum oder ein toter Baum oder eine Lücke zwischen zwei Bäumen. Ja. Das ist halt wichtig, dass du dir das halt suchst. Ne? Und wenn du das halt gefunden hast, also die Marke, die Schnur eingeklippt, dann gehst du halt an deine Sticks, an diese Distance Sticks, die genau eine Routenlänge auseinanderstehen, legst das Blei an einen Stick und fängst dann an, um deine Schnur um diese Sticks zu wickeln, bis du in den Clip kommst und zählst diese Wicklungen.
Klar.
Das heißt, bei 10 Wicklungen, 10 mal 3,6, 36 Meter.
Klar.
Ne? Und das kannst du dann eben auch nachts blitzschnell mit der Kopflampe zack, zack abwickeln, einklippen, Route werfen im Dunkeln und du wirfst garantiert nicht aufs andere Ufer.
Ja, eben. Ja, das ist genau der Punkt, den wir hier schon mal das ein oder andere Mal vergeigt haben.
Ja.
Also im Düstern siehst du nichts, dann denkst du, okay, ja, ungefähr da und ungefähr so fest habe ich geschmissen. Du siehst erst am nächsten Morgen, ob du im toten Baum hängst. Aber das ist vielleicht ein System, was wir uns hier mal angewöhnen sollten. Ich denke, das würde uns auch viele miese Würfe vermeiden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, stark. Ja. Ja, Stefan, das war jede Menge Informationen für den ersten Podcast. Vielleicht, wenn du Lust hast, kommst du nochmal für eine weitere
Folge. Sehr gerne, auf jeden Fall.
Das würde uns beide auf jeden Fall sehr freuen.
Ja.
Und danke für deine Zeit. Ich hoffe, wir haben jetzt noch ein paar schöne Stunden hier. Und ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei Andi. Und ja, dann allzeit stramme Schnüre und Petri Heil.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und Petri Dank.